Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, an. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge.
Das ist TRASHOLOGIN, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir über das Sommerhaus, Folge 1.
Let's go!
Franzi, es ist wieder Sommerhauszeit. Ich bin so euphorisch.
Ich war mitteleuphorisch. Du weißt das ja über mich, dass mir das Sommerhaus oft zu aggressiv ist. Und jetzt nach dieser ersten Folge, Dina, ich weiß nicht, hat sich in mir was verändert? Oder hat sich das Sommerhaus verändert? Okay, es kann eigentlich nur ich sein, aber ich bin total gehypt. Ich habe richtig
Schatz,
Bock.
Du hast dich verändert. Es ist
Scheiße. Ich bin reingezogen.
Du bist im Trash-Game
jetzt. Nee, das ist auch einfach eine geile Staffel jetzt. Ich sehe das schon kommen. Alleine diese Zusammensetzung an Menschen.
Okay, wir sind jetzt eigentlich ja schon direkt drin. Sag mir kurz, was denkst du vom Cast? Oder was hast du davor gedacht, bevor du die erste Folge gesehen hast?
Da dachte ich, was soll das geben? Ich kenne diese Menschen echt viele nicht. Und die ich kenne, weiß ich jetzt auch nicht, was sie dem geben sollen. Und dann ist es natürlich wieder einfach Magic, die da kreiert wurde. Also die Leute, die das Sommerhaus casten, du sagst das ja immer, du sagst das ja schon seit Jahren jetzt eigentlich, aber die haben irgendwie den Code geknackt für gutes Fernsehen.
Absolut, denn ich finde den Cast nicht geil.
Nee.
Aber dann ist mir aufgefallen, das denke ich fast in jedem Jahr, denke mir so, hä, was soll dieser Cast, irgendwie random, was haben die sich dabei gedacht, ist das Budget jetzt aufgebraucht? Und dann kommt da immer was Krasses bei raus. Und deswegen auch dieses Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich finde es nicht so geil, aber die werden sich, ich vertraue auf Sommerhaus, ich vertraue auf die CasterInnen. Ich weiß, dass sie es im Griff haben und dass sie was gefunden haben, dass es gut werden wird, weil das machen die immer. Ich weiß noch, wie ich bei Michelle und Mike gedacht habe, wer sind diese random Leute?
Mhm.
Die werden wahrscheinlich als erstes rausfliegen. Und dann wurden die quasi eine der Hauptgeschichten in diesem ganzen Sommerhaus.
Wer glaubst du, wird jetzt die Hauptgeschichte? Spoiler schon mal.
Boah, das kann ich noch nicht sagen.
Dauert noch ein bisschen.
Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Und ich würde mir so wünschen, falls jemand von C-Point zuhört, bitte mach das mal. Die machen ja jetzt voll viel bei Instagram, so behind the scenes und so, ne? Das finde ich voll geil. Liebe ich. Aber ich würde mir so wünschen, dass sie so ein bisschen was zum Casting-Prozess mal erzählen. Oder dass sie vielleicht sagen, zum Beispiel hier der Michael, warte, heißt der Michael Fassbender? Nasenband.
Michael. Bei mir steht Michael.
Michael. Okay, der Michael. Und Shelly, diese beiden, ne? Die werden sich ja nicht beworben haben. Die sind ja nicht morgens aufgewacht und haben sich beim Sommerhaus beworben. Ne? Also kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass sie sich da beworben haben. Deswegen frage ich mich, wie sind die da drauf gekommen, die anzufragen? Was ging da in deren Kopf vor? Weil ich weiß zum Beispiel, dass bei Edda, habe ich mal gehört, bei Edda und Michael, dass sie die beiden in so einem Punkt 12-Beitrag gesehen haben und gesehen haben, wie die sich irgendwie total gestritten haben und dass die sich dann wohl gedacht haben, okay, das könnte was
das
sein.
Das sind unsere Leute.
Das sind unsere Leute. Ich glaube, das hat Edda mal irgendwo berichtet, dass die selber total überrascht war, dass die irgendwie angefragt wurden, aber dass es anscheinend in diesem einen Punkt 12-Beitrag lag.
Krass.
Deswegen, sagt uns doch mal, wie seid ihr jetzt auf diesen Michael gekommen? Oder zum Beispiel auf diese Vanessa Neigert. In meiner Welt hat die
so
gar nicht
spannend.
Existiert.
Hat die denn in deiner Welt schon mal existiert? Ich kenne die nicht.
Nicht so richtig, aber ich konnte die einordnen, weil ich mal so mitgekriegt habe. So DSDS habe ich am Rande so mitgekriegt manchmal, ja.
Ich konnte ihn nicht einordnen, aber ich bin ein Riesenfan davon. Aber das besprechen wir gleich. Vorher müssen wir noch kurz erzählen, wir waren in Hamburg mit Alina bei Draußen im Grünen und haben ganz viel Kohorte getroffen. Und es war wieder einfach nur schön. Die Leute haben Buttons gebastelt. Ich habe ganz viele Bücher signiert von WGs, die uns hören. Es ist einfach nur so, so schön gewesen. Liebe Grüße an euch alle nochmal.
Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das war so, so schön. Und ich finde das so magical, euch danach zu treffen. Das ist, also ich liebe auch die Show zu machen, aber mein liebster Part ist, danach euch alle zu treffen.
Mhm.
Richtig schön. Ihr Lieben, wenn ihr uns noch mal sehen wollt, wir sind ja auf Tour.
Wir sind auf Tour.
Und zwar im März 2027. In ganz vielen Städten. Guck mal in die Shownotes, da haben wir die Tickets verlinkt. Wir haben von unserem Tourmanagement gehört, dass Köln quasi schon fast ausverkauft ist. Ich glaube, da gibt es nur noch ganz wenige Tickets. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, ob da überhaupt dann noch welche sind. Also wenn ihr nach Köln kommen wollt, dann guckt da mal. Und ja, ansonsten auch in den anderen Städten läuft sehr gut, haben wir vom Tourmanagement gehört. Also wir freuen uns schon wahnsinnig auf euch. Kommt vorbei, das wird spannend. Hoffe ich.
Doch, bestimmt. Da werden wir nochmal richtig in den Tiefen unserer Archive wühlen.
Haben wir ja schon gemacht.
Mhm.
Es geht um den Madonna-Hure-Komplex. Unsere liebste Theorie.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, wie sehr wir dafür brennen. Es kann nur gut werden. Aber ich gebe dir eine Mainplot-Summary, oder? Wir starten direkt.
Folge 1, Sommerhaus. Ah, warte, kurze Ankündigung, falls ihr kein Instagram habt. Vielleicht wundert ihr euch, wieso kommt hier diese Folge, was ist mit den VerräterInnen? Und zwar, wir haben irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit uns ist. Wir sind wirklich nicht die Besten im Planen. Und ich möchte auch ein bisschen RTL dafür verantwortlich machen, weil die ja auch immer relativ spontan mit solchen Sachen um die Ecke kommen, dass auf einmal das Sommerhaus dann startet.
RTL ist schuld. Ganz,
RTL
ganz klar.
Ist schuld daran, nicht wir. Offensichtlich nicht. Und uns ist dann nämlich aufgefallen, im Zug von Hamburg, dass wir gesagt haben, ja, es fängt das Sommerhaus an. Wie machen wir das denn dann auch mit die Verräter und so? Wir müssen irgendwie umdisponieren. Und deswegen machen wir es diese Woche so. Es gibt heute ist Mittwoch bei euch, die Folge Sommerhaus. Und die Verräter können wir dann nicht mehr jeden Tag besprechen. Aber es wird noch eine Verräterfolge geben, wo wir mit einem ganz besonderen Gast die Folgen, die wir noch nicht besprochen haben, abwrappen und auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken können.
Und wir sagen jetzt noch nicht, wer das ist?
Nee, ihr könnt ja mal raten.
Ah, das liebe ich. Ratet mal.
In den Kommentaren. Ich glaube, die meisten wissen eh schon, wer der Special Guest ist. Okay, jetzt kannst du in die Folge starten. Mainplot Summary, Folge 1, Sommerhaus der Stars.
Anita und Fabrice ekeln sich beim Einzug und Anita ist sicher, dass die anderen auf ihre Mutterrolle gehen werden. Das Retro-Paar Vanessa und Giovanni zieht ein. Dann ziehen Hati und Alexander ein und Michelle und Hati sind schon Friends. Wir lernen Sandro und Michelle kennen, wobei Michelle noch nie einen Brief geöffnet hat und Sandro ein Helfersyndrom hat. Laura und Nico erzählen uns von seinem Betrug und vom romantischen Kennenlernen in der Entzugsklinik. Dann kommt Ferry, der sehr gerne Jesus wäre, und seine Freundin ist Yogalehrerin. Nico findet Anna und Tano sehr eingebildet, so wie sie laufen. Und dann ziehen Michael und Shelly ein, der irgendwas von ständig genervten und kochenden Frauen erzählt. Als es losgeht, versteckt Anita einen Brief und bildet Gruppen, bevor alle davon wissen, dass zwei Paare nicht spielen dürfen. Am Ende entscheidet sie wirklich die Paare und Nico versucht, die Credits für den Power Move zu claimen. Giovanni konfrontiert Alex, der ihn vorher angegangen ist, und der lässt ihn abblitzen. Bei der Balancier-Challenge wirft Nico Laura von seinem Rücken auf den Boden und feiert danach seinen Sieg. Und das war's.
Okay, wir beginnen mit Anita und ihrem Freund, die ins Sommerhaus als allererstes einziehen. Kennst du die und was sagst du denen?
Ich kenne die nicht. Und mein erster Vibe von denen war total gut. Sag ich dir, ne? Also nur in dieser Vorstellung. Ich habe das natürlich danach nochmal so ein bisschen überdacht und denke, okay, ich muss da ein bisschen genauer hingucken. Aber jetzt nur diese Vorstellung, da war ich irgendwie so, ach, die haben einen guten Vibe auch miteinander, ne? Aber was ich auf jeden Fall erstmal noch sagen möchte, in der Einführung erfahren wir, dass er heimlich Pfft gemacht hat. Ihr wisst schon. Und sie dann schwanger wurde. Und ich verstehe das so.
Warte, was?
Das sagen die.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich glaube, dass der heimlich in ihr gekommen ist.
Nein.
Und dass sie dann, doch. Und ich möchte das kurz sagen. Das ist ein sexueller Übergriff. Insofern sie auch das Gefühl hatte, ihre Grenzen wurden überschritten. Dass sie scheint okay damit zu sein. Deswegen werde ich ihr kein Label auflegen, was sie selber für sich nicht wählt. Aber Leute, niemand darf in euch heimlich Pfft machen. Ihr wisst schon und ihr werdet dann schwanger.
Das habe ich nicht gesehen.
Das habe ich überhört. Krass. Ja.
Das fände ich wirklich nicht okay.
Nein, das ist überhaupt nicht okay.
Okay, bitte sagt uns mal, wie ihr das verstanden habt. Du bist dir ganz sicher.
Schon? Aber nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Wenn das wäre dir doch auch aufgefallen.
Nein, würde ich eigentlich schon denken, aber da war viel los. Vielleicht bin ich ja kurz outgesund.
Ja.
Okay, sagt uns mal, wie ihr das verstanden habt. Wenn das so gewesen ist, dann finde ich das tatsächlich auch gar keine lustige Side-Story. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eigentlich sowas gehört hätte, weil ich habe von denen von der ersten Sekunde einen ganz negativen Vibe gekriegt. Das werde ich hier in dieser Folge auch nochmal weiter ausführen. Aber die geben mir von der ersten Sekunde einen ganz negativen Vibe. Ich glaube, für mich wären die eins, also wenn ich in diesem Sommerhaus wäre, wären die für mich das Paar, mit dem ich am allerwenigsten umgehen könnte. Für mich wären die diejenigen, wo ich als erstes versuchen würde, die rauszuwählen. Die geben mir ein ganz unangenehmes Gefühl und ich glaube auch, dass sie miteinander nicht... Ich glaube, dass sie auch untereinander Stress haben werden.
Mhm. Das glaube ich jetzt alles auch.
Mhm.
Nur bei diesem Einspieler war ich da noch nicht. Irgendwie fand ich das noch entertaining.
Ich glaube, ich habe Anita noch nie so richtig gesehen in irgendeinem Format, fällt mir ein, weil ich DSS habe ich nicht gesehen und dann war der bei KDS, aber die Staffel habe ich nicht gesehen. Und beim Promi-Büßen war die, glaube ich, auch.
Ach was.
Ja, und da habe ich die, glaube ich, die Staffel habe ich auch nur so halb verfolgt. Da habe ich immer nur diese Runde der Schande gesehen. Deswegen bin ich relativ unvoreingenommen und trotzdem von der ersten Sekunde
aber wofür
gibt die mir einfach ein ungutes Gefühl. Ja, wahrscheinlich hat die sich genauso auch schon bei DSDS verhalten, würde ich denken.
Mhm. Ja, und die hatte ja auch vorher schon diesen Stress mit Hati. Also vielleicht war sie da auch einfach schon richtig kacke zu ihr.
Das Schöne ist, die Leute zeigen ja einem immer relativ schnell, wer sie sind.
Das stimmt.
Mir ist noch nie, oder mir fällt gerade kein Beispiel mehr ein, wo wir eine Person in einer Show gesehen haben und uns dann gedacht haben, boah, die war in der anderen Show komplett anders.
Nee, ich glaube, Josh hat uns mal ein bisschen, der hat uns halt ein bisschen am Haken, ne? Aber ansonsten.
Ja, wie alle Frauen. Aber so ist er doch in jeder Show.
Ja, das stimmt, der hat uns dafür immer am Haken. Aber als wir dann erfahren haben, wie er wirklich mit Bianca auch umgegangen ist, da war der Haken schon gelockert.
Sagt uns mal, ob euch sowas einfällt. Gibt es eine Person, die in zwei verschiedenen Formaten komplett anders war, wo man gedacht hat, okay, du bist hier ganz anders als davor? Also so verschiedene Seiten von Leuten sehen, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel haben wir da, glaube ich, bei Prominent getrennt eine andere Seite nochmal gesehen als von Vanessa, als jetzt bei Temptation Island.
Mhm.
Ist ja auch den Umständen geschuldet, ne? Aber nicht, dass ich jetzt denken würde, so okay, du bist ganz anders als davor.
Das stimmt. Häufig zeichnen sich schon einfach Muster ab, die dann halt stimmen.
Ja. Okay, Vanessa und Giovanni.
Wow, die sind mein Highlight. Das Retro-Paar. Sind schon ein Jahr zusammen, hatten ihr erstes Date in einer Karaoke-Bar und sind einfach so in diesen 50er, 60er-Jahre-Dingen und finden das ganz schön, fühlen sich aber auch gleichzeitig damit manchmal wie Aliens. Da hatte ich ja ganz viel Mitgefühl, ne? So, es gibt für uns Menschen ja wenig schwerer zu haltende Gefühle, als so dieses Gefühl, so anders zu sein, ne? Also nicht wie die Gruppe, das ist ja auch einfach Scham verbunden. Und deswegen, als er da gesagt hat, die fühlen sich manchmal wie Aliens, das hat mein Herz schon berührt, ne? Ich finde die ja Zucker.
Papa, wie schön das ist, wenn du dich wie ein Alien auch fühlst und dann triffst du jemanden und du denkst,
auch
okay.
Ein Alien.
Ja. Wir sind irgendwie beide so und dann fühlst du dich zum ersten Mal verstanden. Das muss so kraftvoll auch sein, ne? Wenn du dich dann an jemanden verliebst und dir denkst, so du bist wie ich. Und mit dir fühle ich mich nicht mehr wie ein Alien.
Du bist wie du. Kennst du das? So ein Barbie-Date.
Nee.
Okay, gar nicht.
Das klingt hervorragend. Weißt du, an wen die beiden mich ein bisschen erinnert haben?
Erzähl.
An Silva und Steffi. Also auf einem anderen Level natürlich, ne? Silva ist natürlich ein schrecklicher Typ und total drüber. Aber Silva und Steffi, die waren, finde ich, also in meinem Kopf waren die beide auch irgendwie so sehr abgefahren.
Mhm.
Und aber beide auf dem gleichen abgefahrenen Level.
Ja, wo du so einfach so denkst, so, genau, einfach Deckel und Kopf, ne? Match made in heaven.
Ja. Mhm. Und das Gleiche habe ich bei denen auch das Gefühl.
Voll.
Wie die singen, diesen Weg hochgelaufen sind. Wow. Und ich mag, wenn Leute sich irgendwie trauen, so. Also, einerseits mag ich, wenn Leute sich so trauen, so anders zu sein. Und gleichzeitig, als sie reingelaufen sind, habe ich mich auch gefragt, versucht ihr vielleicht ein bisschen zu sehr so anders zu sein?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Auch wie viel Nerven kostet das die anderen so am Ende. Ich fand das natürlich auch einfach grandios gelöst, dass die dann das Paar sind, was als erstes auf Anita und Fabrice trifft.
Mhm.
Weil wenn jemand von dem Musical-Leben genervt ist, dann sind das ja wirklich die beiden. Ne? Und das war ja wirklich auch in Anitas Gesicht wirklich nur abzulesen, wie sie einfach am Anfang noch versucht hat, irgendwie nett zu sein, aber eigentlich sich gedacht hat, was ist das hier?
Ja, die haben auch direkt sehr abfällig über die gesprochen, ne?
Das fand ich nicht okay.
Weißt du, was ich mir bei der Szene gedacht habe? Da dachte ich mir, boah, Anita und ihr Freund, ich glaube, dass die beide unfassbar unsicher sind, sich unfassbar klein fühlen und dass die das so krass überkompensieren damit, dass die einfach gemein und abfällig sind.
Hab ich aber bei der ganzen Folge schon gedacht, ne? Also jetzt auch bei anderen Kandidaten. Nee, eher bei Kandidaten, mit Anita-KandidatInnen, dass halt einfach der Selbstschuss dann manchmal auf 1000 ist und dass wir das hier wieder so gut sehen, wie das dann dazu führt, dass Menschen einfach super hart und schnell abwertend werden und dass die dann sich so in so einer vermeintlichen Stärke suhlen, aber das ja eigentlich aus voll der Unsicherheit kommt, ne? Denkt auch immer so an diesen Spruch, mach dich nicht so groß, so klein bist du nicht.
Ich glaube, das ist genau das Thema der Folge. Aber ich fand, man hat es schon da in diesen allerersten Minuten von den beiden gemerkt. Weil wenn du Leute, die du gerade mal 2 Minuten kennst, wenn du die so abwerten musst, wenn du so über die sprechen musst, dann sagt das viel, viel mehr über dich aus als über die.
Mhm, voll. Absolut. Vor allen Dingen, wenn das irgendwie so Special Agents sind, ne? Wo man auch einfach mit einer gewissen Neugierde und Faszination dran gehen könnte.
Total. Ich feiere die beiden. Vanessa und Giovanni. Ich finde die witzig. Die geben mir irgendwas.
Ja, und irgendwie scheinen sich ja alle im Laufe der Folge darauf zu einigen, oder nicht alle, aber viele, dass die halt zu schwach sind und da nicht hingehören. Das sehe ich ganz anders. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich glaube, die sind irgendwie authentisch bei sich. Und ich mag das, dass da jemand noch nicht so, wie soll ich sagen, abgestumpft ist.
Hm. Aber okay, es kommt auch immer darauf an, was man als schwach definiert. Ne? Und ich glaube, in so einem Sommerhauskosmos ist Schwäche damit definiert, inwieweit du nicht gewillt bist, andere runterzumachen und fertig zu machen.
Ja, das ist halt nicht meine Definition von Schwäche. Nee, deswegen meine auch nicht. Kann ich halt nicht mitgehen.
Ja. Okay, Hattie und Alexander.
Wieso sehen wir Hattie im Einspieler mit ihrer Sexszene? Kannst du mir das erklären?
Warte, was für eine Sexszene?
Da wird direkt eine Sexszene unter der Dusche gezeigt von Hattie.
Ach, bei Aito.
Also darum geht, dass sie in anderen Formaten war. Genau. Und danach sehen wir dann oder hören wir, dass sie dann auch direkt gefragt wird, irgendwie, was ihre Forschung und so beim Sex sind. Und ich denke mir so, wieso übersexualisieren wir jetzt hier so eine Woman of Color? Was ist jetzt los? Ich fand das nicht okay. Es hat mich richtig, richtig wütend gemacht.
Was für eine gute Beobachtung.
Ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, natürlich.
Ja, und das ist ja was ganz häufig passiert, ne? Diese Stereotypisierung. Okay. Und es ist wirklich, wirklich düster, wo das herkommt. Und das ist einfach schlimm. Ich finde es schlimm.
Bin ich bei dir.
Der Alexander findet das ja auf jeden Fall auch schlimm. Und ihn stört, dass das Sex jetzt gerade Thema ist. Und sie sagt dann sowas auf wie, ja, wir haben auch gar keinen Bock, dass dieses private Thema so groß wird und quasi, dass ich darauf reduziert werde oder wir jetzt als Paar. Weil sonst hätten wir ja Onlyfans. Und dann geht er darauf völlig ab und sagt irgendwie so, wieso denkst du jetzt an Onlyfans? Das heißt, ihn stört diese Sexualisierung seiner Freundin auch. Ich glaube aber nicht aus den Gründen, aus denen uns das stört. Also mich stört das ja, weil ich finde, also weil ich mich um sie sorge und weil ich das einfach politisch nicht okay finde. Und ich denke, dass das auf eine Art einfach dehumanisierend ist. Ich glaube, ihn stört das, weil es ihm ein bisschen seiner Männlichkeit wegnimmt, wenn seine Frau eine Sexuelle ist.
Spannend, so habe ich das gar nicht gesehen.
Was hast du gesehen?
Also es macht total Sinn. Ich stimme dir total zu. Als ich diese Szene mit dem OnlyFans gesehen habe, habe ich mir gedacht, krass, die beiden reden völlig aneinander vorbei in dieser Sequenz. Und er ist absolut ungewillt, um ihr dazu zu hören. Und nach dieser Szene dachte ich mir direkt, das wird sehr schwer für euch als Paar werden. Im Sommerhaus und auch generell. Weil das, ja, wenn ihr schon in dieser Situation, wo ihr zu Hause nur sitzt, gar keine Bereitschaft dazu zeigt, euch irgendwie zuzuhören, aus so einem Missverständnis so ein riesen Ding wird, dann wird's schwierig. Ich fand auch krass, einer der allerersten Sätze, die sie zu ihm gesagt hat im Einspiel, den wir sehen, ist, du musst da drin aber zu mir halten.
Okay. Ja, ich glaube, du hast recht, was deren Dynamik betrifft. Und ich glaube, das kann wieder, unsere beiden Sachen können gleichzeitig sein.
Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen von beidem, ne?
Ja, voll.
Okay, als die beiden reinkommen, ist Anita auf jeden Fall direkt total abgefuckt und will denen nicht mal Hallo sagen.
Die haben Stress von Kampf der Reality-Stars. Hast du das gesehen, Dina?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ich weiß auch nicht, worum es da ging.
Auf jeden Fall wollte Hati einen Boxkampf gegen Anita Mann, als sie schwanger war. Anscheinend.
Ja. Und da ist Anita dann jetzt völlig, finde das ganz schlimm und sagt, das macht man nicht. Und das fand ich auch spannend. Also ja, eine schwangere Frau zum einem Boxkampf herausfordern, finde ich es auch nicht so elegant. Und gleichzeitig, schon an diesem Zeitpunkt und auch im späteren Verlauf der ganzen Sendung wird es nochmal mehr klar, ist, dass Anita überhaupt keine persönlichen Grenzen von anderen Leuten kennt. Dass es für die überhaupt kein Limit gibt damit, was man macht oder was nicht. Aber sobald es um sie geht, ist sie sehr empfindlich. Ja. Denn was ist das für eine Grenze? Also sie kann die Grenzen von allen möglichen Leuten hier überschreiten, aber dass jemand sie dann zu einem Boxkampf herauffordert, wenn sie schwanger ist, da ist auf einmal so eine Linie, die sie zieht von das macht man nicht, das darf man nicht überschreiten.
Ich weiß es nicht genau. Ne? Wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Ob Anita irgendwie Hati gesagt hat, dass sie schwanger ist und sie trotzdem herausgefordert hat, wohl wissend, dass sie das dann nicht machen wird. Weißt du? Das wäre schon ein bisschen läppsch. Aber ich sehe auf jeden Fall, was du sagst. Ne? Ich glaube, irgendwie das Mutterding ist eh was sehr präsent in ihrem Kopf ist. Ne? Wahrscheinlich hat die einen starken Madonna-Hure-Komplex verinnerlicht. Weil sie sagt ja auch schon im Einspieler so, die Mutterkarte wird gezogen. Und wahrscheinlich hat sie damit ja auch recht, ne? Dass irgendwer
ist kommen ja auch
wird
immer so.
Ist es ja immer so, ja.
Aber also selbst wenn Hattie irgendwie gesagt hätte, ich fordere dich jetzt zu einem Boxkampf heraus, als sie schwanger war, ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht.
Ja, sie kann ja Nein sagen.
Ich sehe jetzt nicht. Ja, sie kann auch Nein sagen. Das ist ja nicht so, dass sie angegriffen hat auf einer Straße, als sie schwanger war. Die hat nur gesagt so, ja, ich fordere dich zu einem Boxkampf heraus. Da kann auch jeder einfach sagen so, nö.
Ja, aber wenn sie vorher wusste, dass sie schwanger ist, dann wusste sie auch, dass sie Nein sagen wird. Ich weiß nicht, was bei Kampf der Reality Stars abgeht. Hat sie dann Geld bekommen? Oder irgendwas dafür, dass...
Um die zu einem Boxkampf herauszufordern? Nee, ja, ich glaube, die hat einfach nur bei Instagram gesagt, so, ey, ich fordere dich zu einem Boxkampf heraus. Und dann hat die gesagt, nein.
Ach so, bei Instagram?
Ja, ich wüsste nicht, wo sonst die zu einem Boxkampf herausgefordert hat.
Ist das jetzt
hat.
Die... Oh ja, okay, Dina. Wenn das
ich
die
glaube,
Geschichte
das ist die Geschichte.
Nein. Ah ja, okay. Nee, ich höre in meinem Kopf, aber viel zu wohlwollend. Da sind ganz andere Geschichten passiert jetzt. Ja, okay.
Schreibt uns, wenn wir falsch liegen. Aber ich gehe davon aus, dass es einfach nur so war, dass Hati gesagt hat, ich fordere dich zu einem Boxkampf heraus. Irgendwo bei Instagram oder vielleicht bei einer Veranstaltung, keine Ahnung. Sie wird es einfach so gesagt haben. Das ist ja keine offizielle Sache, ne? Die wird ja jetzt...
Muss ja nicht machen.
Nee, da kann sie einfach sagen so, nee, ich bin schwanger. Oder einfach Nein sagen. Die Leute, das ist ja habe ich das Gefühl, im Reality-TV wird jeden Tag irgendjemand zu irgendeinem Boxkampf herausgefordert.
Mich hat noch nie jemand zum Boxkampf herausgefordert.
Ja. Wir sind auch nicht in Shows, Schatz.
Noch nicht. Naja, also wir erzählen jetzt der Korti auch keine Scheiße. Wir sind auch nirgendwo wirklich eingeladen. Aber ich hoffe ja immer noch auf meine Einladung zu Die Verräter. Unsere Einladung.
Die Daumen sind gedrückt. Um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube einfach, dass Anita sehr, sehr schnell damit ist, um sich zu schlagen. Aber sobald es um sie geht, sehr, sehr empfindlich ist. Was für mich auch nochmal dafür spricht, dass in ihr einfach eine ganz tiefe innere Unsicherheit ist.
Voll.
Als nächstes kommen Michelle und Sandro.
Die sind verlobt, führen eine Fernbeziehung. Aber sie hat jetzt die Realisierung, dass sie dann wirklich aus Österreich wegziehen muss, wenn sie in das Haus zieht, was er gerade für sie baut. Und ich fand vor allen Dingen spannend an den beiden, dass ihr Papa sehr viel für sie übernommen hat, was jetzt Sandro übernimmt, weil er hat anscheinend ein Helfersyndrom.
Also, das finde ich auch ganz schön eine wilde Sache, dass sie sagt, sie hat noch nie einen Brief aufgemacht. Erst hat ihr Vater das gemacht, jetzt macht Sandro das für sie. Ja, also das, ich finde das irgendwie eine ganz komische Dynamik. Vielleicht sind Leute damit froh, ich wäre damit nicht froh. Ich finde auch diese Idee von eine Person baut ein Haus und die andere zieht dann da ein, finde ich irgendwie auch schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist. Also weil das ist ja so sein Heimatdorf, ne, wo er mit seinen Eltern, also wo er direkt um die Ecke von seinen Eltern lebt. Das wäre meine persönliche Horrorvorstellung.
Mhm.
Ja, manche Leute sind vielleicht froh damit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mir fällt es einfach bei den beiden ganz, ganz schwer, mich da hineinzuversetzen.
Mhm. Voll. Ich hatte schon so ein kleines Störgefühl bei diesem Brieföffner-Ding auch. Ich mir denke, also so ist es echt gut, sich Unterstützung zu holen, wenn einem Sachen schwerfallen, ne? Sollte man immer tun. Aber wenn man so grundlegende Dinge auslagert in Beziehungen und das halt auch quasi ohne Ausnahme, dann ist es ja schon einfach, macht es einen nicht so großartig selbstständig, sagen wir mal so. Und ich würde ihr einfach eine gewisse Selbstständigkeit wünschen, damit sie halt auch gehen kann, wenn es mal nicht funktioniert. Und ihm auch.
Ja.
Was nicht heißt, man kann natürlich Sachen aufteilen, ne? Wer macht was lieber? Und das ist nicht, wovon ich spreche, ne? Aber wenn so grundlegende Sachen, weil man sie auch nie gemacht hat und nicht gut kann, anstatt dass man sich unterstützt da drin, wenn es schwer ist, halt wirklich einfach ausgelagert werden.
Als die beiden reinkommen, erfahren wir, dass Michelle und Hattie auf jeden Fall schon Friends sind.
Genau. Und Anita möchte da gerne so ein bisschen reingrätschen und zeigt Michelle, dass sie in ihrem Zimmer ein Bett haben kann, was besser ist als das Bett, was sie eigentlich jetzt gerade noch hätte. Ja.
Ist erstmal keine blöde Idee.
Nee, überhaupt nicht. Clever.
Nee. Gehen wir weiter zu Nico und Laura.
Ich muss unbedingt hören, was du denkst.
Also, ich fasse euch mal kurz zusammen. Die beiden haben sich auf jeden Fall in einer Klinik kennengelernt. In einer Entzugsklinik, wo Nico als Patient war und Laura als eine der Krankenpflegerinnen war.
Genau. Er sagt dazu, ich habe sie im Patientenzimmer weggeknallt.
Wow.
Ich lasse die Zitate einfach hier.
Also, ich muss wissen, was du dazu denkst. Ich denke, also einerseits, ich habe mich gefragt, ich habe viele Gedanken dazu, aber ich kriege die irgendwie alle nicht so richtig zusammen.
Ja, so
einerseits ist es natürlich eine absolute Power-Imbalance. Es ist ein totales Machtgefälle, Abhängigkeit. Und ich finde das von ihrer Seite überhaupt nicht okay.
Mhm. Mhm.
Denn, also man muss ja schon sagen, ne, als Krankenpflegerin hat man ja Zugang zu so persönlichen Informationen. Vielleicht kontrolliert man auch Medikamente. Ich weiß nicht, ob man bei einem Drogenentzug Medikamente kriegt, aber ne, man hat schon ja Kontrolle über die andere Person. Man schreibt vielleicht ja auch so Berichte, kann entscheiden, was eine Person machen darf oder nicht. Und es ist ja eine unterlegene Position, erstmal.
Mhm.
Und andererseits aber, ja, ich weiß nicht.
Ist die Power-Dynamik total andersrum zwischen denen. Das, was wir sehen an Macht im Balance, geht in die komplett gegensätzliche Richtung. Und dann hat man so ein inneres Gefühl von, okay, ist das dadurch jetzt ausgeglichen? Ist das dadurch okay? Weil er ja völlig am längeren Hebel sitzt in dieser Beziehung. Also er hat sie ja betrogen und sie hat irgendwie noch nicht mal eine Reaktion, die sie uns zeigt darauf. Also auch in dem Moment später, es tut mir leid, dass ich hüpfe, Dina, aber trotzdem, als sie da einmal kurz dann so völlig getroffen ist nochmal von diesem Betrug, von dem wir ja hier auch schon erfahren, da ist ihr noch nicht mal eine Reaktion erlaubt. Also so die Machtdynamik ist ganz andersrum eigentlich. Und ich glaube, deswegen fällt uns das so schwer.
Ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, genau daher kommt das Störgefühl, weil beim Kennenlernen es eine Art der Machtdynamik gab und das von ihrer Seite überhaupt nicht okay war. Ich habe mich auch gefragt, ob es nicht rechtliche Konsequenzen in der Klinik dafür gibt. Das weißt du wahrscheinlich besser.
Ich glaube, die könnte es geben, aber wahrscheinlich war das jetzt dann schnell auch aufgelöst, ne? Dieses Machtverhältnis. Ich meine, wie lange geht ein Entzug? Dann ist es da schon passiert, dann haben das wahrscheinlich erstmal die anderen noch nicht mitbekommen und dann war er auch schon wieder raus. Also der wirkt jetzt nicht auf mich, als hätte er da viele Monate verbracht. Vielleicht war er nur für den Entzug da.
Mhm. Vielleicht können wieder beide Seiten gleichzeitig wahr sein, ne?
Ja.
Denn ich finde, das sollten wir schon klar sagen. Als er da als Patient war, ist er ganz klar in einer abhängigen Position. Da waren Machtgefälle, wo sie strukturell eine Machtposition über ihm hatte. Und dann ist das natürlich überhaupt nicht okay. Und gleichzeitig wirkt das jetzt so außerhalb der Klinik so, als wäre das ein Machtgefälle in ihre andere Richtung. Und ich kann Nico einen schrecklichen Typ finden. Also ich finde den wirklich unfassbar unangenehm von der ersten Sekunde. Ich finde ihn ja schon überall, wo wir den gesehen haben, unfassbar unangenehm. Und hier ist kein... Also ich finde den vielleicht fast sogar hier noch unangenehmer als in allen Shows bis jetzt davor.
Mhm.
Und gleichzeitig kann ich sagen, trotzdem, obwohl ich ihn so unangenehm finde, ist es nicht in Ordnung, dass jemand dann in einer Situation, wo der so vulnerabel ist, eine Beziehung mit ihm anfängt. Weil man ist ja in einer vulnerablen Situation, wenn man gerade einen Drogenentzug macht.
Ja, total. Er sagt ja auch, ne, er hat sein Leben fast verloren, er war obdachlos und es war auf jeden Fall alles keine gute Situation, in der er da gerade war. Ganz verletzlich und irgendwie verstören die mich richtig. Ich sag's dir, wie es ist. Also dann auch dieser Betrug, den er da vor laufender Kamera durchgezogen hat. Und dann sagt er danach, das hätte die beiden näher gebracht. So lange sind die aber auch noch gar nicht zusammen. Dann ist es aber jetzt auch so, dass sie die Pille abgesetzt hat. Das heißt, sie sind jetzt auch schon im Kinderwunsch-Thema, obwohl da so viel irgendwie jetzt schon los war, wo ich mir denke, für jedes einzelne dieser Themen hätte ich euch ein paar Monate zur Verarbeitung gewünscht. Aber die gab's jetzt nicht. Jetzt macht ihr irgendwie ein Kind. Und dann, wie gesagt, diese Macht... Ungleichheit, die man einfach schon ganz doll spürt, die jetzt da ist. Nicht die von dem Klinikaufenthalt, sondern jetzt, ne? Dass sie auch so Sachen sagt wie, er ist der schönste Mann, den ich je hatte. Also sie himmelt ihn ja regelrecht an. Und das ist alles so bizarr. Ich krieg das überhaupt nicht zusammen. Und ich weiß auch nicht genau, wieso wir sein Profil nicht mehr finden. Ich glaube, er hat irgendwie Angst vor uns. Und ich habe mich gefragt, wieso das ist, ne? Haben wir schon mal was mit dem besprochen, Lina?
Als er prominent getrennt war.
Daher. Und wahrscheinlich hat er uns das übergenommen, weil ich weiß noch, also ich habe so überlegt, was sind für Gedanken noch da, die ich mal an den hatte und irgendwas war mit dem Vater. Und als ich das dann hier geguckt habe, dann kam das auch so ein bisschen zurück, dass ich glaube, ich habe dem irgendwie eine krasse Vaterwunde übergestülpt und habe so gedacht, der hat da echt richtige, ja, man würde jetzt sagen Daddy-Issues auf Neudeutsch. Und dann zieht er hier ein und redet schon wieder die ganze Zeit nur über seinen Vater, ne? Also er bezeichnet sich hier sehr, sehr, sehr früh direkt als Thorsten Legard Junior und sagt auch dann wirklich kurz darauf schon irgendwie, dass sein Vater ja in der ersten Staffel irgendwie im Finale rausgeflogen ist und dass er den da stolz machen will und so. Und ich denke mir so, dieser Vater ist so unproportional überrepräsentiert in seinem Kopf. Da ist was los.
Franzi, ich bin da so aufgeregt, denn wir werden die beiden ja zusammen bald in einem Format sehen, nämlich bei Prominent Verwandt.
Das ist
krass. Da freue ich mich so drauf schon. Also da freue ich mich sowieso schon drauf, weil ich glaube, dass das total spannend wird, die ganzen Leute mit ihren Eltern zu sehen, aber auch bei den beiden finde ich das eine spannende Dynamik.
Das ist unser Format.
Ja, wir haben ja aber hier auch jetzt schon die ersten Bilder gesehen, ne?
Haben wir?
Ja, wurde seine Freundin betrügt, die im Einspieler. So. Das sind alles Szenen von Prominent Verwandt.
Das wusste ich nicht.
Ja, das sind Szenen von Prominent Verwandt, krass. Was erst im Herbst ausgestrahlt wird, aber ja vor Sommerhausdreh gedreht wurde.
Unglaublich.
Ne? Und da hat er Sex mit Anja. Und wir haben auch einen Einspieler gesehen, wo er sagt, dass er sich mit ihr mehr vorstellen könnte, ne?
Ja, das ist doch wirklich schon wieder krass.
Ja. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo bei Instagram, dass die Laura auch in irgendeinem Einspieler gesagt hat, ja, aber die, mit der er mich betrogen hat, war eh hässlich.
Das ist so schlimm. Du hast mir das ja schon erzählt.
Mhm.
Ich dachte, das käme jetzt hier im Sommerhaus, kam es nicht. Dann war das auf Instagram. Dina, das ist unterirdisch, ne? Dass sie dann natürlich, damit sie sich nicht von ihm abgrenzen muss, einfach die andere Frau beschuldigt, ne? Und die abwertet und erniedrigt. Weil das dann die Logik ja in sich schlüssig macht, dass sie halt bei ihm bleiben kann.
Und ehrlich gesagt, irgendwas an der...
Ja.
Ja.
Das ist einfach das Thema. Wenn du selber keine guten Grenzen hast, dann wirst du eine Enablerin von einem schwierigen Verhalten.
Mhm.
Und das meine ich nett gesagt mit schwierigem Verhalten. So, und dann bist du Teil des Systems, was schadet.
Ich glaube, irgendwann später sagt auch jemand über sie, dass sie halt so ein kleines Mäuschen ist, die sich immer die einen gesucht hat, der so ein bisschen Feuer da reinbringt, ne? Kommt irgendwann später. Und da habe ich mir noch gedacht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir das so sehen, macht es das für uns auch ein bisschen zu einfach.
Absolut.
Ich kann mir vorstellen, dass wir von der noch eine andere Seite zu sehen kriegen. Dass sobald die ein bisschen auftaut, wir uns denken, okay, vielleicht passt es zwischen den beiden doch ganz gut.
Da bin ich mir sicher. Weil natürlich in der Dynamik von den beiden wird die am kürzeren Hebel sitzen. Also sehen wir ja, merken wir ja. Aber trotzdem wählt sie ja eine Person aus, die diese Art der Selbsterhöhung, und das treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn, dass er sich die ganze Zeit nur am Selbsterhöhen ist, die diese Selbsterhöhung klar inszeniert und das instrumentalisiert, um seine Ziele zu erreichen. Diese Person wählt sie aus und schaut weg bei allem, was er Problematisches macht. Damit wird sie Teil davon.
Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, was ich mir aufgeschrieben habe, oder sehe ich hier, dass Nico sagt, einer der besten Sprüche von ihr war:
Oh mein Gott.
Ich würde dich eher umbringen, bevor du eine andere Frau lieben würdest.
Das habe ich jetzt auch hier aufgeschrieben.
Also ich glaube, wir denken das zu kurz, wenn wir sagen, sie ist ein kleines Mäuschen und er der schlimme Typ.
Auf jeden Fall.
Wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da noch einiges von ihr sehen.
Ich freue mich darauf, dass wir dann nochmal so richtig Forschung auch dazu mitbringen können, ne?
Mhm.
Was so eine Dynamik vielleicht auch dem ihrem Ende der Dynamik bringt, ne? Also so die Enabler. Ja. Aber düster, ne? Also auch dieser Satz mit ich würde dich eher umbringen. Da, ich habe mir den rausgeschrieben und gleichzeitig ist es auch oft so beim Sommerhaus, dass ich das so düster finde, dass ich noch nicht mal mehr weiß, was ich jetzt genau einordnen soll. Ich mir denke, okay, unterirdisch.
Aber was auch beängstigend ist, ist, dass ihn das anscheinend so freut, dass das
ja, genau.
Sein Zeichen von, ja, da leuchtet was in seinen Augen, ne?
Da glitzern die. Fast so wie wenn er vom Papa spricht.
Wow.
Mhm.
Okay, also auf jeden Fall ziehen die beiden ein. Nico sagt direkt, Giovanni hätte da nichts zu suchen, dass sie ihm gar nicht gefährlich werden können. Also diese ganze Überhöhung von dem, wie du schon gesagt hast, ist einfach unangenehm, ne? Und dann erfahren wir, dass Anita und Nico schon mal irgendwie Weihnachten gefeiert haben zusammen.
Und dass er da ganz undankbar war.
Ganz genau. Zumindest anhand von Anitas Empfinden.
Mhm.
Und dann kommen Ferry und Kati.
Die sind ja noch super spannend, oder?
Was sagst du zu denen?
Frischer Wind, sage ich zu denen. Frischer Wind.
Mhm.
Ich finde die Kati sehr sympathisch. Und den Ferry einfach, ja, erstmal spannend. Das ist... Ja, also ich weiß noch, als wir Bachelorette mit ihm, ich glaube, wir haben da so ein paar Folgen zugemacht, dass wir da gesagt haben, oh, wir finden das richtig toll, dass er nicht so ein stereotyper Mann ist, dass er so ein bisschen mit Geschlechterstereotypen bricht. Ich finde ihn aber auch sehr schnell wechselhaft oft, muss ich sagen. Und frag mich, was da so hinter steckt.
Also ich finde die mega funny. Die sind mir auch beide total sympathisch. Und gleichzeitig ist mir im Kopf hängen geblieben, dass wir den bei der Bachelorette toll fanden und dass aber dann Videos von dem zirkuliert sind, wo er fragwürdig war.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ich glaube, er hat was Sexistisches gesagt, vielleicht auch was Rassistisches, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall ultra sexistisch. Und das sollten wir wahrscheinlich im Hinterkopf behalten.
Genau, und ich glaube, das Ding war eher, dass er dann so super angegriffen war und dafür keine Verantwortung übernehmen konnte, ne?
Ich kann das nicht mehr sagen. Da klingelt auf jeden Fall nur was bei mir. Aber ich habe mir dann auch nochmal gedacht, das Gute ist ja, die Leute zeigen uns früher oder später ja, wer sie sind.
Voll.
Und deswegen da denke ich auch, dass es rauskommen wird. Jetzt für diesen Moment kann ich erstmal sagen, ich finde die irgendwie sweet. Ich mag, dass die da sind.
Wir drehen einfach nochmal eine Runde mit dem. Und wir schauen uns einfach nochmal an mit dem. Finde ich gut.
Tanu und Anna.
Boah, ein Highlight hier nach dem anderen, ne? Ich finde das so spannend. Also die kennen sich ja von I, The One. Ich habe die Staffel nicht gesehen. Hast du die gesehen?
Habe ich auch nicht gesehen.
Okay. Auf jeden Fall ist sie ja in der psychotherapeutischen Ausbildung. Und ich finde das einfach so, so spannend. Also wie sie das vereint. Also es gibt ja auch diese Idee von therapeutischer Abstinenz, dass man, dass Patienten nicht so viel über einen selbst wissen sollten, weil das den Raum, den sie auf einen als therapeutische Person halt projizieren, halt eingrenzt. Und ich bin einfach super interessiert daran, wie sie das handhabt und wie sie sich das vorstellt, wenn sie dann als Therapeutin arbeitet, ob sie das nutzen möchte in Therapie, dass die Menschen sie halt in solchen Situationen gesehen haben, fände ich total schwierig zu jonglieren, muss ich dir sagen.
Andererseits mit der therapeutischen Abstinenz habe ich auch schon öfter gehört, dass auch nicht jeder zustimmt, ne?
Überhaupt nicht. Und also, wenn ich da nur denken würde, das ist so in Stein gemeißelt, könnte ich diesen Podcast nicht machen, ne? Also, Ich erzähle ja auch ab und an mal Sachen, die nicht nur aus professioneller Rolle gesagt werden. Aber ich finde es schon nochmal spannend. Also so die Patientinnen, die sie behandeln wird, die können sie googeln und Patienten googeln ihre Therapeuten. Das ist einfach so. Und sehen dann, wie sie im Sommerhaus zusammenbricht zum Beispiel.
Falls sie zusammenbricht.
Haben wir doch schon in der Vorschau gesehen, ne? Wie sie einmal so waren.
Ach, haben wir?
Mhm. Oh. Also es ist ja auch okay, dass man weint, ne? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin einfach interessiert dran, was da ihre Gedanken zu sind, wie sie das genau jonglieren möchte und sowas. Also für mich wäre das halt einfach ein Grund, niemals in so ein Format zu gehen. Weißt du?
Mhm. Ich finde es so spannend, weil sie ja auch die psychotherapeutische Ausbildung macht, dass das jetzt quasi, ich mir vorstelle, dass das vielleicht ist, wie wenn du da drin wärst. Kann ich jetzt sagen?
Oh mein Gott.
Also ich finde das einen guten Mix. Ich fand die jetzt am Anfang total langweilig. Also man hat von denen ja nicht so viel gehört. Aber auch da vertraue ich drauf, dass die Sommerhausgötter sich dabei was gedacht haben.
Ich finde das super spannend, dass sie da ist.
Ja. Und es ist ja auch eine spannende Facette.
Ja. Also für uns finde ich es super, dass sie da sind.
Mhm. Also wenn nur Hattis und Anitas drin wären, das fände ich kein gutes Format. Ich mag, dass es gemischt ist.
Voll.
Und ein ganz anderer Mix sind ja auch nochmal Michael und Shelly, die als letztes reinkommen.
30 Jahre Altersunterschied, Tina. Krass.
Finde ich nicht okay.
Wenn ihr diesen Podcast schon was länger hört, dann wisst ihr, dass wir schon immer genauer hingucken bei Altersunterschieden, weil das ja einfach eine Macht im Balance ist. Ne? Also 30 Jahre mehr Lebenserfahrung ist eine Macht im Balance. Du hast in der Regel gerade als Mann mehr Zugang zu Ressourcen, zu Geld, zu allem Möglichen. Und deswegen gerade in dieser stereotypen Geschlechterkonstellation, aber auch in anderen Geschlechterkonstellationen, ist das was, was wir gerne im Auge behalten.
Und dann kommt bei Michael ja auch noch dazu, dass er dann auch noch berühmt ist.
Mhm, das stimmt.
Mhm. Und was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, dass sie irgendwie darüber spricht und sagt, ja, sie muss jetzt erstmal an das Leben gewöhnen, was anders ist als das, was sie sich vorgestellt hat. Und später im Haus sagt sie nochmal, ich opfere die Vorstellung eines Lebens mit Hochzeit, Kindern und so weiter. Und da ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, weil das klingt für mich ein bisschen, als würde er sich jetzt hier rausziehen, was gemütlich ist und was für ihn irgendwie passt. Und sie muss sich damit abfinden, dass ihr Leben dann irgendwie anders ist. Ne? Und das klingt für mich nicht so, als würden sie sich jetzt so in der Mitte treffen. Weil zum Beispiel, dass sie nicht heiraten, also wieso können die nicht heiraten? Also ja, die können vielleicht keine Kinder mehr kriegen. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die nicht noch Kinder kriegen könnten. Es kriegen noch mehrere Leute irgendwie auch im hohen Alter Kinder. Aber für mich klingt das ein bisschen so, als hätte der Michael jetzt gesagt, so nö, ich will keine Kinder mehr, ich will auch nicht mehr heiraten. Ich will auch nicht zusammenwohnen. Für mich ist es irgendwie schön. Ja, und du passt dich irgendwie an. Du kochst für mich. Und ich komme dann manchmal vorbei, aber dann gehe ich auch wieder nach Hause. Ne? Also es klingt für mich ein bisschen nicht nach einer Balance. Nicht so, dass die gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese 30 Jahre Unterschied, wir hatten vielleicht verschiedene Vorstellungen, wir haben uns jetzt verliebt. Wie können wir es irgendwie so ein Mittelding finden?
Mhm.
Sondern einfach so ein Ding von, ja, Michael hatte schon Zusammenwohnen, Hochzeit und Kind. Der hat jetzt irgendwie Lust auf so was Gemütliches, wo er sich das Schönste aus so einer Beziehung rausziehen kann. Ja, weiß ich nicht. Das hat mir das gar nicht gefallen.
Genau, und das ist ja genau die Balance oder die Augenhöhe, um die wir so fürchten, ne? die wir da sehen, dass die vielleicht gar nicht so da ist. Und ich glaube, da spielt natürlich auch einfach bei Michael eine große Portion Sexismus mit, zumindest das, was wir hier sehen. Ne? Ich dachte noch so diesen Einspieler von, dass er sagt, oh, ich mag gerne Frauen, die gut kochen können. Die müssen wir nicht einordnen, weil das ist so plakativ. Da sind wir jetzt drüber hinausgewachsen, dass wir jetzt hier so ein Frauen am Herd-Ding einordnen müssen. Aber dann sagt er im Auto auch noch irgendwie was von Männern, die dann nicht nach Hause wollen zu ihren genervten Frauen. Und dann war ich so, wow, der meint, also der ist da, ne? Das ist das da, wo er ist jetzt. Das ist jetzt so ein Michael. Krass. Mhm. Naja.
Schade.
Schon sehr schade. Ich habe gerne K11 geguckt.
Ich habe auch
eine
nie
persönliche Enttäuschung. Doch, ich habe es geliebt.
Ja.
Ja.
Okay, auf jeden Fall. Ah, ich habe eine wichtige Frage. Haben die da Straußeneier? Was sind das für riesige Eier?
Welche Eier? Habe ich die verpasst?
Da stehen im Bild rechts bei den Essenssachen stehen Eier und die sehen riesig aus. Und ich habe mich gefragt, ob die da Straußeneier stehen haben. Bitte sagt uns das. Ich glaube
das
ja.
Das muss ich wissen.
Okay, auf jeden Fall sind dann alle da, sitzen irgendwie draußen. Das Haus ist ultra dreckig. Krass. Mhm. Und dann sagt Nico irgendwie in der Gruppe so, ja, ich bin auch dreimal fremdgegangen. Habe ich mich kurz gewundert. Dann stellt sich heraus, er sagt das als Scherz und tut dann so, als wäre er nicht fremdgegangen. Aber so seine Freundin gesteht, also sagt das Ganze dann der Anita drin. Fand ich so relativ geschmacklos.
Ja. Wow. Anita redet mit Laura und da hat sie mir tatsächlich gut gefallen, weil sie ja schon sehr so empowernd ist, ne? Und dann so sagt, nee, so lass mal nicht mit uns umgehen. Und ja, das hat, diese Situation war trotzdem schlimm für mich, weil sie ja, also weil die Laura ja einfach nicht mal ihre Trauer so richtig zeigt darüber, ne? Sie weint dann auch und er fragt sie, was ist, und sie küsst ihn dann nur. Anstatt zu sagen, hey, diese Wunde, die du mir zugefügt hast, die ist gerade noch mal aufgegangen, weil du irgendeinen ganz komischen, deplatzierten Witz darüber gemacht hast. Unsensibel. Das sagt sie nicht, sondern sie drückt alles weg und küsst ihn sogar. Man sieht aber, wie sie dabei leidet. Ganz schlimm. Das hat mir wirklich wehgetan, das zu sehen.
Total. Auf jeden Fall kriegt Anita dann einen Brief, wo drin steht, dass es zwei Gruppen geben wird, die gegeneinander spielen und dass zwei Leute nicht mitmachen dürfen. Und dann macht sie einen Plan, nämlich, dass sie den Brief irgendwie falsch vorlesen will, so, dass sie diese Gruppen bestimmen darf. Und die sagt den Plan dann Tano und Anna und auch noch Nico und Laura, weil die halt Teil ihrer Gruppe dann sein sollen. Und ich finde das wirklich witzig, weil Tano sagt schon im in diesem Interviewraum so, ja, wir machen mit, aber dieser ganze Plan hat total Fehlerpotenzial. Und das habe ich mir auch in der ersten Sekunde direkt gedacht. Und gleichzeitig, zu diesem Zeitpunkt noch, habe ich mir schon gedacht, ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass Anita mit vielen Dingen durchkommen wird. Mhm. Einfach weil die diese Dominanz und auch diese relativ aggressive Art hat, wo man es, glaube ich, schafft, in gewissen Situationen einfach mit Dreistigkeit durchzukommen. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob es scheitern wird, dieser Plan, ja oder nein.
Also ich dachte schon, dass der scheitert, aber war dann überrascht, wie gut er dann doch funktioniert hat, obwohl er erst zu scheitern drohte.
Ja, denn es geht beim Vorlesen irgendwie direkt schief, also auch, dass der Umschlag so zerknittert ist, da schöpfen die Leute irgendwie direkt schon Verdacht, offensichtlich. Und Nico dreht das dann aber so, muss man sagen, dass er das dann quasi so, ja, so formuliert, dass Anita jetzt entscheiden darf, wer mitmacht und wer nicht. Und das fand ich auch krass, dass die anderen Leute sich ja gar nicht so aufgelehnt haben, sondern einfach so mitgegangen sind. Ne? Und da, ich finde, da merkt man schon auch, dass andere, also dass viele Menschen oft von so einer Dreistigkeit überrumpelt sind und dann halt einfach mitmachen, ne? Denn
das ist so.
Sie sagt dann quasi, dass Ferry und seine Freundin und Hachi, dass die beiden nicht mitmachen dürfen. Das wird dann alles eingeloggt und so. Und Alex sagt danach auch dann nochmal, ja, wieso haben wir eigentlich nicht reingeschaut in den Brief, als es schon weg ist? Also dem wird erst später klar, okay, Anita hat uns hier mit dieser Dominanz überrollt, mit dieser Aggressivität. Und es hat am Ende doch auch irgendwie gewirkt. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber trotzdem hat diese extreme Aggressivität und andere einfach überrollen, hat gewirkt.
Mhm.
Ich glaube, es hat bei ihr schon oft gewirkt.
Ich glaube auch. Deswegen hat die das ja als Strategie. Wenn das nie funktionieren würde, würde die das aufhören. Das ist ja das Problem, dass wir auch Menschen, die sich so verhalten, die ja im Schnitt oft Männer sind, aber eben, wie wir hier sehen, nicht immer, dass wir denen ganz viel Macht auch geben. Und ich finde, genau das sehen wir hier bei ihr.
Ja, genau das habe ich mir dabei auch gedacht. Ne? Die Anita, die ist für mich immer, mit dem ich einfach gar nicht gerne im Haus wäre, weil die so rücksichtslos und so aggressiv auch ist. Und ich finde das aber total spannend, dass wir mal so eine Frau im Fernsehen, also dass wir so eine Person im Fernsehen mal sehen, die dann eine Frau ist.
Mhm.
Weil meistens ist diese Position, wird ja dann eingenommen von einem Mann.
Mhm.
Und hier sehen wir mal eine Frau, die das macht. Und da wird mir auch nochmal wieder klar, ich finde dieses mit dieser aggressiven Hackordnung, finde ich es bei einer Frau genauso unangenehm wie bei einem Mann.
Es ist einfach unangenehm.
Ja, es ist wahnsinnig unangenehm.
Es ist noch spannend, wie gut es für sie zu funktionieren scheint. Weil ganz oft erlauben wir das ja Frauen nicht so, dass sie dann sich ähnlich verhalten wie Männer, die so sind. Und ihr wird das schon bis jetzt erlaubt, ne? Also sie kommt damit durch.
Aber auch weil da niemand ist, der sich dagegen stellt. Ich glaube, sie sind erstmal alle eingeschüchtert.
Es ist ein System der Angst gerade noch. Wenn es jetzt darum geht, dass sie wählen, wen sie mögen oder so, oder auch wenn es darum geht, wer hat mit wem nachher Kontakt, dann wäre die wahrscheinlich raus. Ja.
Bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber da funktioniert's. Mhm. Was ich auch spannend finde, es lehnt sich irgendwie nicht so richtig jemand gegen sie auf. Und das hat mich gewundert, weil zum Beispiel, oder gewundert nicht, aber zum Beispiel dieser Alexander, der Freund von Hattie, der sagt bei Anita nichts. Da wirkt er relativ eingeschüchtert nicht, aber da sagt er nichts. Aber sobald dann einmal Giovanni ein falsches Wort sagt, da kann er auf einmal seine Aggressivität dann raushängen lassen. Ne? Da kann er seine Dominanz auf einmal zeigen.
Das war total verlagert, ne?
Ja, das war total verlagert.
Er war sauer auf die Anita, hat es sich ihr gegenüber nicht getraut und haut es dann gegen Giovanni raus.
Ja, denn Giovanni fragt einfach nur, was heißt Venga?
Ja, ne? Das ist alles.
Der kannte das Wort auf Spanisch nicht. Und er pumpt den total an. Und Giovanni findet das erstmal nicht so geil. Verstehe ich auch. Hätte ich auch nicht so geil gefunden, weil das war total unnötig. Und Giovanni sagt das der Anita, dass er sich dann nicht so gut gefühlt hat. Und da merkt man auch nochmal direkt so, wie funktioniert das System in Anitas Kopf. Ne? Weil die sagt direkt, du musst was dagegen sagen. Und ihr Freund sagt auch, geh direkt dahin und sag, wieso hast du mich hier so blöd von der Seite angemacht? Und das wäre jetzt, glaube ich, kein Tipp, den wir gegeben hätten. Ne?
Mm-mm, überhaupt nicht.
Nee.
Was hättest du für einen Tipp gegeben?
Ich hätte gesagt, das sagt mehr über den aus als über dich. Lass dich nicht drauf ein. Du kannst nur verlieren.
Aber ich hätte schon auch gesagt, nächstes Mal kannst du in der Situation sagen, so redest du nicht mit mir. Und sonst gehen.
Ja, eine Grenze setzen.
Also Grenze setzen schon, ne? Das schafft er halt nicht so gut und das tut mir auch ein bisschen weh. Aber er versucht es dann.
Und das verstehe ich auch. Mhm. Ich kann das total nachvollziehen, dass er sagt, so sprechen Leute normalerweise nicht mit mir. Weil ich glaube, so würde es mir genauso gehen. Ja, ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, dass Leute so mit einem sprechen, ist das, glaube ich, auch total überfordernd.
Mhm. Total.
Auf jeden Fall geht er aber rein und er macht das eigentlich, er macht das sweet. Er spricht das ganz ruhig an. Ich glaube, es gäbe viele Leute, die das toll gefunden hätte, wie er das macht. Und ich finde, da sieht man so ganz klar, ne, bei Alex zählt halt, man darf auf keinen Fall Fehler eingestehen. Und das ist das Einzige, was dann zählt, in so einer Situation Dominanz zeigen und zeigen, egal was man macht, dass man ganz oben steht irgendwo, ne? Und ich finde das voll spannend, weil danach, nach dieser Situation, wo er Giovanni so abgebügelt hat, sehen wir Hattie, wie sie ihn anguckt und so anlächelt und verliebt und sagt, ich liebe dich. Was ich dass sie das interpretiert hat als ein Zeichen von so, okay, das hat er gut gemacht, dass sie in dieser Situation ihn beeindruckend fand, dass sie toll fand, wie er den Giovanni so runtergebügelt hat, wie er da so voll dominant war, wie er sich gar nicht drauf eingelassen hat, wie er keinen Schritt auf Giovanni zugemacht hat. Und da habe ich mir auch nochmal gedacht, Hattie, das ist kein gutes Zeichen. Das ist keine gute Idee, wenn du deinen Partner, mit dem du zusammen bist, wenn du den siehst, wie der so im Streit mit jemand anderen umgeht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der in einem Streit mit dir genauso umgehen wird. Denn das zeigt ja eigentlich nur, was seine Konfliktlösungsstrategie ist. Ne? Und diese wird er ja vermutlich in den meisten Streits zeigen. Also wenn er bei einer anderen Person, wenn es nur darum geht, Dominanz zu zeigen und auf keinen Fall irgendwie einen Schritt auf eine andere Person zuzumachen, dann ist die Chance sehr hoch, dass er das bei dir genauso machen wird.
Voll.
Und genau das sehen wir am nächsten Morgen zwischen den beiden, ne? Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssten vielleicht noch weiter warten im Verlauf der Sendung, bis wir sehen, wie er dann genauso mit ihr umgeht. Aber ich finde, schon am nächsten Morgen gibt es so eine Situation, wo die beiden da sitzen, wo man das Gefühl hat, okay, der ist jetzt genauso zu ihr, wie er, oder nicht genauso, aber es geht sehr in die Richtung davon, wie er gestern mit Giovanni umgegangen ist.
Er war ja auch wirklich nur eine Frage der Zeit, ne?
Ja.
Dann kommt irgendwie so eine Balancier-Challenge, ne?
Ja.
Also die Paare, die dann ausgewählt wurden von Anitas Trick, die treten an in Gruppen. Die müssen dann aber innerhalb dieser Gruppen gegeneinander antreten. Die hatten gehofft, dass die Gruppen zusammen antreten. Also innerhalb der Gruppe, dass die ein Team sozusagen gegen die andere Gruppe sind. So ist es nicht. Und genau, die müssen auf so Blöcken balancieren, soweit so unspektakulär. Die Retro-Akrobaten machen das super, aber auch Nico und Laura machen das super und gewinnen das dann auch am Ende.
Und Nico sagt darauf, das sind alles kleine Loser, die haben alle keine Eier in der Hose.
Total krass. Und hast du gesehen, wie der sie von seinem Rücken geworfen hat?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich, glaube ich, gerade was aufgeschrieben.
Ja, weil das war eine ganz kurze Szene, die so aggressiv war. Ich bin zurückgegangen, weil ich das nicht glauben konnte. Der läuft mit ihr auf dem Rücken ins Ziel, schmeißt sie einfach runter. Also sie fällt komplett auf den Boden und dann triumphiert. Also er lässt sie da einfach liegen und triumphiert. Da ist kein Einchecken, hör mal, habe ich dir wehgetan, sorry, das war ein bisschen ruppig. Sondern er triumphiert einfach über seinen Sieg und sie liegt währenddessen auf dem Boden. Wow. Das war schon hart. Ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass diese krasse Überkompensation, dass es mindestens einmal noch in das komplette Gegenteil hier schwingen wird, dass es mindestens eine Szene geben wird, wo Nico sich dann auf einmal wieder ganz klein und wertlos fühlt.
Mhm.
Denn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sowas haben wir auch schon bei Prominent getrennt gesehen.
Dass auf jeden so Fall mit der Sandra.
Zwischen Sarah, liebe ich.
Sarah, genau, stimmt.
Dass er so geschwankt ist zwischen völliger Überkompensation und dann wieder diesem sich ganz klein und wertlos fühlen.
Ja, oh mein Gott, Prominent verwandt, das müssen wir mit dem sehen. Ich bin so gespannt, das ich glaube spannend. Danach ist uns einiges klar. Ich meine, wir können das ja jetzt schon mutmaßen, ne? Er sagt ja auch in jedem dritten Satz ungefähr, mein Vater, aber ich muss das sehen.
Auf jeden Fall, am Ende ist es so, dass Nico und Laura ja gewinnen, also die sind dann gesaved und die anderen dürfen dann zwischen den zwei Verliererpaaren entscheiden, also zwischen Anita und ihrem Freund und Michael und Shelly, wer gesperrt ist für das nächste Safety-Spiel.
Mhm.
Und 5 Stimmen sind dann für Michael und Shelly und auf meinem Zettel steht direkt wirklich dumm, kam mir nicht so schlau vor. Und genau das sagen dann auch Hattie und Alexander und bezeichnen alle anderen als dumm und sagen, was stimmt nicht mit euch? Wieso habt ihr denn jetzt für Michael und Shelly gewotet? Das ist nicht so schlau, denke ich.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Aber da ist schon wirklich, da brennt schon das Feuer, ne? In dem Haus.
Franzi, ich würde sagen, das war's für heute. Das war die erste Folge, ne?
Ich würde auch sagen, das war's. Eine Sache habe ich noch. Nico sagt über Giovanni, dass er ihm auf den Sack geht, weil er ist wie ein kleines, zerbrechliches Kind.
Hm.
Und ich glaube, eigentlich geht's um ihn selbst. Also um Nico und seine kleinen, zerbrechlichen Anteile, die er überhaupt nicht akzeptieren kann. Und deswegen löst ja Giovanni so viel in ihm aus, ne?
Mhm.
Aber jetzt können wir sagen, die Masken sind gefallen.
Die Masken sind für heute gefallen. Das war die erste Folge vom Sommerhaus. Ich freue mich sehr, 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 dass es angefangen hat. Für
mich auch.
Läuftet aber das Sommerhaus auch immer den Herbst ein. Deswegen bin ich nicht so froh, dass es dieses Jahr schon so früh gestartet hat, weil ich dachte, es wäre eigentlich noch Sommer. Aber jetzt, immer wenn das Sommerhaus beginnt, dann weiß ich, der Sommer ist vorbei.
Ich finde das irgendwie gar nicht so schlimm, weil ich liebe ja den Herbst und ich mag einfach jetzt meine Morgenspaziergänge, die ich gerade sehr fleißig mache, weil ich es so schön finde, dass irgendwie so ein bisschen die Sonne scheint, aber es schon nicht mehr so heiß und erdrückend ist.
Mhm.
Einfach schön.
Für mich ging es zu schnell.
Verstehe ich.
Auf jeden Fall, wir starten alles zusammen in den Herbst mit dem Sommerhaus. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben diese Woche noch eine zweite Folge und zwar sprechen wir nochmal über die Verräter. Wir können nicht genau sagen, wann die kommt, aber wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keine Folge von uns. Folgt uns auch gerne überall, gebt uns 5 Sterne.
Kauft Tourtickets.
Oh ja, die Tour, die ist unten verlinkt und dann hören wir uns am Ende dieser Woche schon wieder.
Und damit küsse ich die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.